Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Ja, herzlich willkommen zu Leadership Lounge. Wie schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir sitzen. Und zwar einen absoluten Positionierungsexperten. Zu Gast bei mir ist Heiner Wolters. Er war 13 Jahre bei Katjes, war dort als Marketingleiter und Pressesprecher zuständig. Außerdem engagiert sich Heiner auch noch im Ehrenamt als Senator der Wirtschaft. Und nach Katjes hat er sich erstmal selbstständig gemacht. Und da bin ich nachher nämlich auch sehr neugierig gleich, wie dann sein Weg weitergegangen ist. Bis heute, wo er Geschäftsführer von Staatlich Fachingen ist. Und vielleicht ganz kurz so als kleines Schmankerl für unsere Hörer, wie wir uns kennengelernt haben. Ursprünglich, Heiner, kommst du ja auch aus dem Rheinland.
Ja, und nicht nur ursprünglich, ja.
Wir waren auf einer Veranstaltung und ich weiß noch, ich saß in der Reihe vor dir und du hattest irgendwas kommentiert und ich musste so lachen, weil es so ein lustiger Satz war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, sodass ich mich dann aber umgedreht habe und wir kamen ins Gespräch und haben uns dann noch die ganze Veranstaltung über echt gut in meinen Pausen unterhalten. Und deshalb freue ich mich heute sehr besonders, dich hier willkommen zu heißen.
Ja, danke, liebe Laura. Und ich kann nur sagen, die Beziehung und unser Kontakt hält eben auch noch seit dem Erstkontakt, wo du eine Reihe vor mir gesessen hast.
Absolut. Das ist heute auch schon fast 2 Jahre her. 1,5.
Ja, so die ungefähr. Zeit rast.
Verrückt. Ja, lieber Heiner, ich habe ja gerade gesagt, du warst bei Katjes 13 Jahre lang als Marketingleiter und Pressesprecher. Und dann bist du aber irgendwie zu Staatlich Fachingen gekommen. Erzähl mir doch mal, wie das war.
Ja, also wie gesagt, Katjes habe ich sehr geliebt. Katjes, yes, yes, yes. Und es kamen nachher auch immer noch neue Babys dazu, weil wir auch noch Marken übernommen haben, wie die Ahoi-Brause oder Salos oder Gletschereis. Und da haben wir dann eben auch zusätzlich Wachstum generieren können als Unternehmen mit weiteren Marken. Allerdings, Katjes haben wir auch weiterentwickelt. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich hatte dann ein kleines Team von 5 Leuten und wir hatten eine richtig gute Dynamik. Aber irgendwann, da kommt man zu einem Zeitpunkt, wo die 5 bald vorne steht. Also ich war damals 48 und habe mich entschieden, Katjes zu verlassen, um nochmal was Neues zu beginnen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht alles gewesen sein. So, und deshalb habe ich mich dann als Marketingberater selbstständig gemacht.
Und dann bist du zu Staatlich Fachingen gekommen, aber erstmal.
Nein, das hat eine ganze Zeit
das hat noch gedauert,
okay. Weil ich habe dann eben anderen Unternehmen und Unternehmern geholfen, sich im Markt besser zu positionieren und eben erfolgreicher zu sein, was die Absatzentwicklung angeht. Mhm. Und das ist völlig unterschiedlich. Da ist ein Maschinenbauer zum Beispiel vom Niederrhein aus Rees dabei gewesen. Also was ganz anderes, nichts mit fast-moving Consumer Goods.
Ja, und Heiner, wie war dann der Hintergrund? Wie bist du dann zu Staatlich Fachingen gekommen?
Da hat mich damals der damalige Geschäftsführer angerufen, der Wolfgang Schäfer, der mal vor über 20 Jahren mein Chef war, als ich im Vertrieb tätig war. Absatz ist halt etwas, was man an der Uni zwar lernen kann, aber die Praxis zählt am Ende des Tages. So. Und er war damals mein Chef und wir haben damals auch Heilwasser verkauft, nämlich Heppinger Heilwasser. Mhm. So, deshalb wusste er, Heiner hat Marketing gemacht, auch für Heppinger Heilwasser. Und das ist ja ein frei verkäufliches Arzneimittel. Dem muss ich nicht alles erklären. Der hat Vertrieb gemacht, der hat große Erfolge bei Katjes gefeiert. Und ich habe hier ein Problem. Meine Produktmanagerin hat jetzt gekündigt mit einer relativ kurzen Kündigungsfrist. Und gleichzeitig wusste er, dass der Fachingen Heil- und Mineralbrunnen mit der tollen Marke Staatlich Fachingen verkauft werden soll. Und er wollte jetzt niemanden aus dem Job reißen, der sich hier bewirbt als Marketingleiter und dann nachher beim neuen Inhaber vielleicht in der Probezeit wieder zu entlassen ist, weil man dann sagt, wir machen das Marketing von Hamburg aus.
Das heißt, das hat sich am Anfang auch erstmal nur um eine begrenzte Zeit gehandelt.
Ich habe ja den Vertrag unterschrieben, ohne das Unternehmen überhaupt gesehen zu haben. Aber es ging ja auch erstmal nur um 6 Monate. Und was daraus dann entstanden ist, ist eben, dass ich ein paar Jahre später Geschäftsführer hier geworden bin. Mhm. Und die Verantwortung für den Standort bekommen habe. Wobei ich habe noch einen Geschäftsführungskollegen, kaufmännischen Geschäftsführer. Mhm. Also ursprünglich war ich Marketingvertrieb.
Ja.
Aber da ich am Standort bin, hatte ich auch Produktion.
Das heißt, dann irgendwann hat sich das aus dieser Interimsgeschichte verlängert?
Es ist einfach so gewesen, der Verkauf hat dann tatsächlich stattgefunden. Mhm. Und die Deutsche Sinalco war der Käufer aus Duisburg-Walsum. Aber das ist ein Familienunternehmen. Mhm. Also gekauft hat es die Familie Hövelmann. Und ich habe dann damals dem Wolfgang Schäfer gesagt, guck mal, du hast doch einen Altersteilzeitvertrag noch bei deinem alten Arbeitgeber unterschrieben. Du hast doch nichts zu verlieren. Wir sind jetzt in einer Phase, wo sich der alte Eigentümer nicht mehr für uns interessiert und der neue noch nicht, weil das Kartellamt muss ja noch zustimmen.
Ja.
Ich würde einfach ein paar Dinge ändern und ich habe einen Traum. Ich habe eine Vision. Ich möchte dieses Heilwasser staatlich Fachingen wieder nach vorne bringen. Mhm. Ich möchte das in Wachstum führen. Auch wenn du mir sagst, dass das seit 16, 17 Jahren ist, der Markt rückläufig und alles ist schlecht. Aber wenn es doch einer ändern kann, dann wir.
Ja.
Weil wir sind ja auch wer im Markt. Und das wäre mein Traum. Ich möchte diese Marke wieder an die Spitze führen und das ins Positive drehen mit kontinuierlichem Wachstum. Und wenn mir das gelingt, ist mein Marktwert draußen als Markenberater verdoppelt.
Ja.
Vertrau mir, du kannst mir vertrauen. Ich mach das.
Und dann hat er gesagt?
Ja,
ja.
Wir machen. Mhm. So, eigentlich sollte ich ja nur das abarbeiten, was eh geplant war für die 6 Monate.
Ja.
Ja. Gut. Aber dann haben wir ein paar Stellschrauben verändert, ja.
Jetzt bin ich total neugierig. Du siehst, ich hänge dir an den Lippen. Ich möchte wissen, wie die Geschichte weitergeht.
Ja, die Geschichte ist weitergegangen. Wir sind jetzt im Jahr 2013.
13, okay.
Und ich habe dazu geraten, eine Preiserhöhung durchzuführen. Mhm.
Und wie war die Reaktion darauf?
Die Reaktion war, dass 2012 ist es uns gelungen, die Fallrate zu halbieren. Mhm. So, und ich habe gesagt, der nächste Schritt ist, jetzt kommt der Turnaround. Jetzt, wenn wir es geschafft haben, jetzt drehen wir das ins Positive. Und das brauchen wir. Wir brauchen Geld fürs Marketing, also müssen wir die Preise erhöhen. Mhm. Und dann hieß es ja, aber ich habe gelernt an der Uni, wenn du die Preise erhöhst, das hat auch was mit dem Absatz zu tun, dann geht der Absatz zurück. Und dann habe ich von meiner Lernkurve von Katjes erzählt und habe gesagt, wir haben alle 2 Jahre die Preise erhöht und sind trotzdem gewachsen. Mhm. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis. Mhm. Wir werden wachsen wegen der Preiserhöhung. Wegen der neuen Preisstellung. Weil das wird auch Begehrlichkeiten wecken und die Marke wieder zum Wettbewerb mit einem preislichen Abstand darstellen.
Also auch das Produkt exklusiver zu gestalten.
Nein, jedes Produkt hat einen Preis. Mhm. Aber jedes Produkt hat auch eine Wertschätzung beim Konsumenten. Und wenn uns das gelingt, in Einklang zu bringen, Wertschätzung mit einem angemessenen, durchaus hohen Preis, weil wir haben etwas zu bieten, was sonst keiner zu bieten hat. Und das ist eben etwas, was man nach vorne bringen muss und auch in der Kommunikation rüberbringen muss. Und ich habe ja gesagt, es sind kleine Stellschrauben manchmal. Und den neuen Claim, ja, den habe ich selber getextet. Mhm. Natürlich besser leben. 1, 2, 3, das habe ich mal in der Uni gelernt. Feuer, Pfeife, Stanwell ist ein Beispiel, der das exakt so umgesetzt hat. Weil mehr als 3 Dinge kann der Mensch sich auf die Schnelle nicht merken.
Mhm, absolut.
Aber natürlich besser leben sagt eben, natürlich, was unser Produkt ist, ist ja ein Naturschatz, den wir hier heben dürfen. Besser ist ein Vergleich zum Wettbewerb.
Ja.
Und leben wollen wir alle. Und das mit mehr Lebenslust und Elan war die Aussage. Mhm. Das schafft das Produkt. Und das haben wir kommuniziert und deshalb... Du bist ja neugierig. Ja, 2013 ist es uns gelungen, erstmalig mit dem Heilwasser wieder zu wachsen. Und dann war mein Versprechen an die neuen Eigentümer, ab jetzt wachsen wir jedes Jahr um 5%. Denn das Schwierige ist der Turnaround. Anschließend wird es leichter.
Spannend.
Und dass das funktioniert hat, siehst du daran, dass man mich dann 2014 zum Geschäftsführer ernannt hat und ich die Nachfolge von Wolfgang Schäfer angetreten habe. Der aber noch länger geblieben ist. Eigentlich hatte er einen Altersteilzeitvertrag unterschrieben. Aber man hat ihn eben auch gefragt von der Familie Hövelmann.
Ob er noch...
Lieber Wolfgang, willst du nicht noch ein bisschen weitermachen? Läuft doch gerade so gut. So, und Erfolg macht
Spaß. Spaß.
Und also, deshalb ist er geblieben. So, und was hatte ich ihm damals versprochen? Solange du da bist, halte ich dir den Rücken frei. Mehr kann ich danach aber auch nicht zusagen. Weil wenn du weg bist, kann es sein, dass ich auch weg bin. Ja? Bin offen für Neues. So, aber dazu ist es dann halt nicht gekommen, sondern ich habe ihn tatsächlich im Juli 2014 dann als Geschäftsführer abgelöst. Und das ist jetzt fast 10 Jahre her.
Ja, da hast du ja einen ganz schönen, also einen Veränderungsprozess auch schon angestoßen. Wie ist es dir gelungen, da wirklich alle mitzunehmen?
Ja, der größte Veränderungsprozess war erstmal, ich habe ja mit den gleichen Mitarbeitern gearbeitet.
Ja.
So, und hier ging es um Mindset und in die Köpfe wieder zu bekommen. Ihr dürft selbstbewusst sein. Ihr habt ein tolles Produkt. Ihr müsst den Wert selber wieder annehmen.
Das heißt, vorher war auch das Gefühl für das Produkt nicht mehr so da, sondern einfach so, okay, wir produzieren irgendwas und danach ist der Stolz in der nochmal gestiegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Seinerzeit war die erste Frage, als ich kam vom Vertrieb, wann kriegen wir denn mal ein neues Produkt? Das ist oft so, dass der Vertrieb sich danach sehnt, ein neues Produkt vermarkten zu dürfen, damit sie was Neues zu haben, erzählen haben. Und mein Ansatz war, nein, lass uns da erstmal das, was wir haben, nach vorne bringen und wieder ins Wachstum führen, ehe wir irgendein neues Produkt launchen. Weil das Problem ist doch bei einem neuen Produkt, alle legen den Fokus aufs neue Produkt und das bestehende Produkt, von dem man aber lebt, wird vernachlässigt. So, deshalb die größte, ich sag mal, Veränderung hier am Standort war letztendlich nicht das Produkt. Das Produkt hat sich bis heute nicht geändert, weil da gibt es eben auch ganz klare Vorschriften, dass man eben ein Mineralwasser gar nicht behandeln darf. Man darf ein bisschen Eisen entziehen und man darf Kohlensäure zusetzen oder entziehen. Ja, da gibt es ganz bestimmte Verfahren, die erlaubt sind und alles andere ist eben gar nicht gesetzlich zulässig. Ja. Und das Besondere bei Staatlich Fahring ist natürlich mit dem Heilwasser, wir haben auch eine Zulassung als freiverkäufliches Arzneimittel. Und das war eben die Vergangenheit. Wir waren das Wasser im Krankenhaus. Das war ein Riesenmarkt. Ja. Wir waren das Wasser in Kurbetrieben. Natürlich gab es auch andere Kurbetriebe, die ihr eigenes Heilwasser hatten. Aber es gab auch viele Kurbetriebe, die kein eigenes Heilwasser hatten. Und die hatten selbstverständlich staatlich Fachingen. So, und wir waren eben auch damals das klassische stille Mineralwasser in der Gastronomie. Auch da haben wir viele Flaschen verkauft. Aber dann ist eben durch die Gesundheitsreform und dem Kostendruck das passiert, dass Staatlich Fachingen überall aus den Krankenhäusern raus war, weil man durfte ja pro Patient nur noch 5 Euro am Tag ausgeben und dann kannst du so ein teures Wasser in Anführungszeichen nicht mehr leisten. So, die Kurbetriebe, es wurden immer weniger von den Krankenkassen an Rehabilitationsmaßnahmen umgesetzt. Das heißt, auch die Kurkliniken hatten weniger Patienten. Und damit hatte man ein, ich nenne das jetzt mal höflich, Negativwachstum.
Ja, klar.
So. Und das ganze Spiel war nun, dass man eben sich im Lebensmitteleinzelhandel gegen all die anderen Wettbewerber positionieren musste und noch wahrgenommen werden musste. Weil man hatte ja eine höhere Preisstellung. Und das muss man dem Verbraucher dann auch wieder erklären. So, und jetzt kommt mein Mindset. Das Unternehmen gibt es seit 1742. Von Generation zu Generation ist doch dieses Wissen über dieses Produkt und was es leistet und was es spürbar an Lebensqualität verbessern kann, wenn du dieses Produkt trinkst, gelungen. Warum soll uns das jetzt in diesen Zeiten nicht mehr gelingen, wo wir viel bessere Voraussetzungen haben, weil es noch viel mehr Kanäle gibt, über die ich die Verbraucher erreichen kann. Und dann nutze doch bitte auch die Multiplikatoren verstärkt, die dich empfehlen, aus eigener Erfahrung oder aus Erfahrung mit Patienten oder eben, jetzt bin ich bei Hebammen, mit Schwangeren oder Heilpraktiker, mit Leuten, die ein Problem haben mit ihrer Säure-Basen-Balance. Und das ist das beste Marketing überhaupt, Empfehlungsmarketing, dass dich Leute, denen du vertrauen kannst, aufgrund ihrer Expertise und ihrer Erfahrung, dass die dir ein Produkt empfehlen. Und die Hebammen tun das. Während der Schwangerschaft kriegst du schwangerschaftsbedingtes Sodbrennen. In 2/3 aller Schwangerschaften ist das der Fall. So, und da hilft ein Produkt, du musst es nur trinken, staatlich Faching still. Und das Tolle ist, es hat keine Nebenwirkungen und dein ungeborenes Leben ist geschützt. Während wenn du irgendeine Tablette nimmst, Tabletten haben immer Nebenwirkungen.
Ja, klar.
So, und viele Schwangere bleiben uns dann nachher auch treu und trinken es weiter, weil es ihnen gut bekommen ist. Und das sind ganz loyale Verwenderinnen. Und davon gibt es eben viele, viele Erlebnisse, die wir eben auch per E-Mail heutzutage kriegen.
Ich kann dazu auch ein Erlebnis teilen, tatsächlich. Hat etwas mit meinem kleinen Hund zu tun, weil ich ihn natürlich sehr, sehr liebe. Also es ist ein kleiner Dackel, ein rauer Dackel. Und auch er hat ganz schlimm immer Sodbrennen und Magenprobleme gehabt. Mhm. Und das erkennt man beim Hund ganz oft, dass diese Schmatzen. Mhm. Ich habe ihn tatsächlich auf staatlich Faching Wasser umgestellt, nachdem ich von dir gehört habe, von dieser Sodbrennstudie.
Ja, ja.
Und seitdem trinkt der Hund nur noch staatlich Faching aus der grünen Flasche.
Ja, sehr gut.
Und das ist tatsächlich viel besser geworden.
Also ich freue mich.
Das ist so für alle Haustierbesitzer nach draußen.
Ja.
Und ich trinke es natürlich auch.
Ja, sehr gut. Danke, liebe Laura. Das freut mich sehr. Ja, aber was ich eben sagen wollte, ist, dass wir erstmal im Kopf bei unseren Außendienstmitarbeitern, den Vertrieblern eben auch
dieses
das
Mindset
wieder,
shiften,
was haben wir für ein tolles Produkt? Das ist einzigartig, das ist, wie sagt man im Marketing, unique.
Absolut, und du hast uns ja jetzt gerade auch schon mitgenommen auf diese Reise quasi auf das Produkt, also über Storytelling. Hast du das damals dann auch so gemacht, dass du einfach diese Geschichten anders erzählt hast oder wie ist es dir gelungen, wirklich das Mindset zu shiften?
Mit der Kampagne, die wir moderat überarbeitet haben, mit diesem neuen Claim natürlich besser leben, in die Köpfe zu bringen. Wir haben aber auch Verkaufsförderungsaktionen dann durchgeführt, anders als früher. Nur eine einzige im Jahr, klarer Fokus. Und wir haben es damals ergänzt durch natürlich besser kochen und haben jedes Jahr ein exklusives Zugabebuch, ein gedrucktes Buch gebunden, was auch einen Wert hat, zum Kasten dazugegeben im Handel. Und das war eben auch sehr erfolgreich.
Ja.
So, aber die größte Veränderung war letztendlich hier am Standort selber. Denn wir haben hier Millionen investiert. Und das war eben etwas, was ich wollte, weil wir wollen das Unternehmen fit für die Zukunft aufstellen. So, und ich bin auch nicht alleiniger Geschäftsführer hier. Ich habe noch einen Kollegen. Seit 2011 ist er kaufmännischer Geschäftsführer hier, kommt aber nur alle 4 Wochen nach Fachingen, weil er eben in Duisburg auch noch einen großen Job hat und hat da mehrere Gesellschaften als Geschäftsführer mit zu verantworten und macht da auch Jahresabschlüsse und alles. Und damals war es eben auch für die ganze Belegschaft hier wichtig zu wissen, hier möchte jemand das Unternehmen wieder nach vorne bringen und der Hebel dazu ist eben, wir wollen von dem bestehenden Produkt mehr verkaufen. Und wir haben nur 2 Sorten im Handel. Das ist staatlich Fachingen Still und es gibt staatlich Fachingen Medium seit 2003, also lange vor meiner Zeit, ist die Entscheidung getroffen worden, aus einer Monomarke eine Dachmarkenstrategie umzusetzen, weil der Mineralwassermarkt einfach größer ist als der Heilwassermarkt.
Ja.
So, und weil damals auch der Glaube war, Heilwasser ist etwas, das Potenzial ist begrenzt, du musst ja krank sein, sonst würdest du das nicht trinken. Der Mindshift ist, du musst nicht erst krank sein, du kannst auch vorbeugen.
Ja, absolut.
Und das Zweite ist, dass wir noch in die Köpfe kriegen, Staatlich fachen ist der ideale Begleiter zu Wein und Kaffee. Das habe ich nicht erfunden, aber ich habe es wieder nach vorne gebracht. Weil Goethe hat schon Fachingen getrunken. Und Goethe ist ja ein bekannter deutscher Dichter und das ist alles glaubwürdig und authentisch. Er hat es in seinem Tagebuch geschrieben, er hat seiner Cousine geschrieben, dass er heute Morgen schon staatlich Fachingen getrunken hat und dazu einen Wein. Und er wusste damals, Wein hat Weinsäure und damals war der Riesling noch viel säurebetonter als heute. Und er neutralisiert mit Fachingen diese Weinsäure. Und das ist da insgesamt bekömmlicher und verträglicher und erhöht aber auch den Genuss dieses damaligen Luxusproduktes Wein.
Spannend, ja, das ist jetzt auch, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
Und 2014 war das, die Absatzwirtschaft hat auf der zweiten Seite etwas über Testimonials geschrieben. Mhm. Und Testimonials kennt man ja viele, Thomas Gottschalk und aber auch Heidi Klum, wir damals mit Katjes. Und hat da reingeschrieben, eigentlich ist der Erfinder der Testimonial-Werbung staatlich Fachingen mit Goethe.
Spannend.
Dann habe ich gesagt, das finde ich toll. Mhm. Das können wir doch kommunizieren, dass die Absatzwirtschaft das geschrieben hat.
Ja, absolut.
Da bist du wieder bei Storytelling, aber es ist ja, ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, aber es stimmt. Mhm. Goethe ist schon lange tot, aber wir können immer noch damit werben. So, und wie gesagt, jetzt komme ich nochmal hier an den Standort. Um die Zukunft sicherzustellen, brauchst du mehr Absatz. Das ist das eine, was ich gesagt habe. Aber du musst das eben auch, Ziele müssen beziffert werden. Das muss messbar sein. So, mhm. Als ich damals hier ankam, haben wir 53 Millionen Flaschen verkauft im Jahr. So, und ich habe im Jahr 2012 als Marketingmensch gesagt, ich möchte gerne 80 Millionen Flaschen wieder verkaufen. Das ist weit weg.
Das ist ein großer Sprung, ja, absolut.
So, und dann habe ich gesagt, das geht nicht über Nacht. Aber wenn wir den Turnaround geschafft haben und dann jedes Jahr 5% wachsen, dann ist das absehbar, wann wir dieses Ziel erreichen. Und jetzt kommt's. Und dafür brauchen wir aber eine neue, leistungsstarke Abfülllinie. Mhm. Und die muss aus meinen Gesichtspunkten noch einen Mehrwert bieten im Vergleich zum Wettbewerb. Sondern haben wir in 2015 als erstes geplant, dass wir eine neue Lagerhalle bauen und die ist klimaneutral gebaut und die ist vom Standort optimal gelegen, weil bislang haben wir in einem Bestandsgebäude gelagert und das über mehrere Etagen. Das ist unproduktiv.
Ja.
Ja? Das mit dem Aufzug hochzufahren, um es nachher wieder runterzuholen und man bewegt viel zu oft dieses, die Paletten. Unnötig. Das macht keinen Sinn. So. Und deshalb ist als erstes die neue Halle gebaut worden und die eben schon klimatisch ausgerichtet für unsere Linie. Wir wollen uns positionieren als der nachhaltigste Heil- und Mineralbrunnen in Deutschland.
Ja.
Und wir wollen hier eben energieeffizient arbeiten und auch die innerbetriebliche Logistik auf ein Optimum bringen. Das heißt nicht, dass Leute weniger, nein, es gibt einfach kürzere Wege, weniger Stops. So, das war das Ziel. So, und wir sind dann eben, nachdem die neue Halle stand und eingeweiht wurde, haben wir das Bestandsgebäude komplett saniert von innen und haben Decken geöffnet und Deckendurchbrüche geschaffen, weil wir ab dann über 3 Etagen produzieren und oben in der obersten Etage, da haben wir eine Reinraumklima geschaffen.
Reinraumklima. Das heißt Reinraumklima. Was bedeutet das genau?
Das heißt, wir produzieren als einziger weltweit in einem Abfüllbetrieb nach Pharma-Standard mit Reinraum und wir haben eben die Flaschenreinigungsmaschine und da gibt es genau 2 noch in Deutschland und eine davon ist neu und das ist unsere und das ist das Ungewöhnliche. Wir haben eben eine Flaschenreinigungsmaschine als Stockwerksaufgabe. Unten kommen die schmutzigen Flaschen rein und in der Maschine werden die schmutzigen Flaschen nach oben gefördert und dort eben komplett gereinigt. So. Und der obere Teil der Flaschenreinigungsmaschine ist auch komplett eingehaust. Warum? Weil wir da eben den 25-fachen Luftwechsel in der Stunde schaffen. Und dann sind wir eben vergleichbar Krankenhausintensivstation. Weil das mikrobiologisch das schwierigste Teil ist, was Verschmutztes sauber zu machen, einen Reinigungsprozess durchzuführen, der aber auch so gestaltet ist, dass er energieeffizient ist und man mit einer, das haben wir dann eben geschaffen, eine Gasdirektbefeuerung dorthin zu legen und eben eine Wärmerückgewinnung, dass eben das, was wir da ätzen, auch weitergegeben wird an den Kastenwascher. Und dort werden die Kisten eben auch mit warmem Wasser gereinigt. Mhm. Und das eben in Premium-Qualität. Wir haben da das Gerät, das der Mercedes S-Klasse entspricht. Und brauchen da keine zusätzliche Hitze, sondern das ist Wärmerückgewinnung. So. Und dann haben wir natürlich nach heutigem Standard, wissenschaftlichen Standard, einen Abfüller und der wird eben heutzutage elektronisch eingestellt und alles ist hinterlegt. Die Fehlerquelle Mensch wird da weitestgehend ausgeschlossen. Und das war ein Riesenschritt. Menschen mögen keine Veränderung. Und da stellt sich einmal jemand hin und sagt, wir kriegen eine komplett neue Anlage und die wird nach hygienischen Gesichtspunkten optimal eingestellt. Und sie wird viele Funktionen abnehmen. Dem Mitarbeiter, der vorher ein Excel-Sheet ausgefüllt hat, hat es ausgedruckt und dann unterschrieben, dass es gemacht hat. Diese immer wiederkehrenden Prüfprozesse wird die Maschine ihm abnehmen und gleichzeitig dokumentieren.
Da möchte ich gerade einmal einhaken. Und zwar, es ist ja schon, also du hast ganz viele Prozesse umgedacht, um auf diese 80 Millionen Flaschen Leistung zu kommen. Bist mit dem Nachhaltigkeitsaspekt reingekommen. Dann aber auch sozusagen Zeitersparnisse innerhalb der Produktion. Und wie du gerade sagst, es sind ganz viele Veränderungen und Veränderungen machen ja immer Angst.
Ja.
Was gab es da für Widerstände oder auch Ängste in der Belegschaft, wo du sagst, hey, damit konnten wir so umgehen, dass wir sie aufgelöst haben?
Ja, indem man sich da hinstellt, sich vorher ein bisschen Vertrauen auch schon erarbeitet hat und sagt, hier geht es nicht um Arbeitsplätze abzubauen. Wir werden nicht einen Mitarbeiter weniger beschäftigen, aber die Arbeitsweise wird sich zum Teil ein bisschen ändern, weil ihr habt mehr eine überwachende Funktion als eine eingreifende Funktion.
Ich hake nochmal kurz ein, weil du gerade sagst, vorher Vertrauen schon aufgebaut haben. Das ist ja, also ich finde das gar nicht so leicht, das zu beschreiben, wie Vertrauen am besten aufgebaut wird. Aber genau wie du gerade gesagt hast, ich stelle mich vorher hin und sage, die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Kann ja genauso auch kommen, ja, der erzählt einfach nur. Mhm. Ich glaube das nicht. Wie ist es dir gelungen, wirklich dieses Vertrauen stark zu machen?
Du musst liefern. Du musst nachher auch abliefern und es beweisen. Mhm. Du bist ja nachher noch da.
Also dieses, ich sage etwas und stehe zu meinem Wort?
Ja, und vor allem hat er das bis jetzt alles eingehalten, was er versprochen hat.
Ja.
Oder war das alles heiße Luft?
Mhm.
Ja.
Und da hattest du natürlich schon aufgebaut, weil du hast ja den Turnaround schon geschafft gehabt.
Ja, und es kam auch anschließend die 5% Wachstum weiter. Ja.
Mhm.
Und ich sag mal so, wir haben viele Mitarbeiter, die schon lange da sind. Und da gibt es eben auch viele, die glauben nicht so ganz daran, dass das alles gelingt. Auch in dem Zeitraum, den wir uns selber gesteckt haben.
Mhm. Ja? Heiner, bei so einer Transformation ist es ja auch immer wichtig, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen und dass du die Menschen mitnimmst. Wie ist dir das gelungen?
Ja, also ich habe eine ganz starke Mission gehabt und die habe ich auch in der Belegschaft nahebringen können. Wir haben hier eine Aufgabe. Dieses Unternehmen hat eine Aufgabe und einen Sinn. Und unsere Mission ist Gesundheit und Genuss. Und diese Paarung, glaube ich, ist sehr, sehr wertvoll für die Menschen. Und daraus haben wir dann eine Vision entwickelt und die lautete, jede zweite in Deutschland verkaufte oder gekaufte Heilwasserflasche ist von staatlich Fachingen still. Thema Gesundheit und Genuss. Und wir schaffen etwas für die Bevölkerung in Deutschland mit einem echten Mehrwert und wir wollen den Heilwasserkonsum steigern. Weil ich weiß, und das weiß auch jeder Mitarbeiter, jeden neuen Kunden, den wir gewinnen, haben wir das sichere Gefühl, wir tun dem Menschen etwas Gutes. Und das für seine Lebensqualität und das dauerhaft.
Das ist jetzt auf der Seite der Vision und der Mission. Jetzt frage ich mich, welche Strukturen und Prozesse gab es, die dann diese Mission, die Vision auch gestützt haben?
Jetzt ging es eben auch klar zu machen, was wir hier erreichen wollen, dass nämlich alle Anlagenteile miteinander vernetzt sind und quasi softwaremäßig miteinander sprechen können, um das zu schaffen, was wir wollen, nämlich eine Leistungsperformance in Echtzeit zu messen. So, und das war eben auch das Versprechen. Alle kriegen zur gleichen Zeit die gleichen Informationen. Und das ist etwas ganz Neues gewesen. Dass der Mitarbeiter an der Anlage zur gleichen Zeit die Informationen hatte, wie von mir aus der Betriebsleiter oder vielleicht auch die Geschäftsführung.
Mhm.
Ja, es werden keine Informationen zurückgehalten. Und da haben wir eben auch ein Tool eingerichtet, für das ich mich eingesetzt habe. Das war auch eine völlig neue Software am Markt. Da gab es ein Unternehmen, das war sozusagen der Feldversuch, der Hase, wie man so schön sagt. Und wir waren der zweite, der es gekauft hat auf der Messe. Und das ist ein Tool, das arbeitet so ähnlich wie Facebook. Man tauscht Informationen. Man tauscht Informationen mit Freunden aus. Und so habe ich das auch dargestellt. Ihr kriegt alle in der Produktion ein iPad Mini von Apple.
Mhm.
So, mit diesem iPad Mini sollt ihr jetzt natürlich nicht durch die Welt surfen, sondern genau, ihr kriegt da eine Software aufgespielt. Und das ist dann eben dafür da, dass Informationen untereinander ausgetauscht werden können und auch Wissen weitervermittelt werden kann. Das heißt, man kann kleine Videos machen, Fotos machen, Texte kommentieren. Aber eben, wir haben ja auch einen Zweischichtbetrieb, dass man den Kollegen von der Spätschicht erinnert, denkt daran, heute ist der Tag, wo circa um 18 Uhr dann nochmal was an der Linie geschmiert und geölt werden muss oder kontrolliert werden muss, ob da eben noch Bedarf besteht, dass das Förderband eben sauer arbeiten kann und nicht anfängt, laut zu werden.
Das heißt, das ist im Endeffekt auch für mich als Mitarbeiter dann fast so eine Art von Gamification, wo es mir mehr Spaß macht zu kommunizieren und dadurch die Kommunikation, die ja irre wichtig ist, hochgetrieben wird.
Also ich sag mal so, ich habe das genauso unseren Gesellschaftern gesagt, das Ganze hat für alle einen großen Nutzen. Es ist natürlich neu, aber es ist auch spannend, was Neues zu machen.
Mhm.
Und man muss Menschen eben auch begeistern, dass Veränderung auch bedeuten kann, Verbesserung, Erleichterung für dich. Und das ist der Werdegang. Ich habe viel da in dieses Konto eingezahlt und das Ganze stärkt dann eben das Wir-Gefühl innerhalb der Gemeinschaft. Aber es verbessert eben auch die Kommunikation zwischen Büro und Produktion, also zwischen Verwaltung und denen, die tatsächlich ja Flaschen abfüllen und in Kisten bringen und dann auf Paletten, wobei da viel eben die Maschine mit Automatisierung auch abnimmt. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Die Leute müssen nicht mehr schwer heben. Dafür gibt es Roboter und die machen das auch perfekt, Kisten auf Paletten zu stapeln. Aber das Ganze bricht eben auch traditionelle Organisationsstrukturen. Wie war es denn früher? Der Mitarbeiter merkt irgendwas an der Anlage, geht zu seinem Linienführer. Der Linienführer geht zu dem Leiter der Herstellung, der Leiter der Herstellung zum Betriebsleiter, bis es dann irgendwann eine Entscheidung gibt. So, diese Wege werden alle abgekürzt.
Ja, aber da kann ich mir auch wieder vorstellen, dass es hier zu, wie soll ich sagen, auch zum nicht zum hierarchischen Problem, aber wenn ich jetzt zum Beispiel der Werksleiter bin, dann finde ich es vielleicht gar nicht mehr so schön, wenn mir da diese Kontrolle entflaucht und die Kommunikation an mir vorbeigeht. Gab es da Probleme oder war das etwas?
Nein, also ich muss sagen, ich habe eine einzige Person hier seinerzeit ausgetauscht und das war der Betriebsleiter. Weil der alte Betriebsleiter war nicht offen für die Veränderung. So, und du kannst nicht, ich nenne das jetzt mal so nach Hierarchie, einen Häuptling haben, der selber nicht hinter der Sache steht. Wie will er die anderen motivieren? So, und deshalb habe ich einen neuen Betriebsleiter gesucht, der diese Aufgabe angenommen hat, weil er sagte, so ein Change-Prozess, das kommt nachher nicht alle Jahre.
Das ist so auch eine angenehme Herausforderung. Ja,
das ist, das ist für ihn auch eine große Herausforderung, der möchte er sich gerne stellen.
Ja.
Und er möchte natürlich auch mich unterstützen, das Team dazu zu bringen, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Ja. Denn das bedeutete am Ende des Tages natürlich auch viel Schulungsaufwand. Die Mitarbeiter mussten dann eben auch zu Krones mal eine komplette Woche nach Regensburg oder die für die Waschmaschine zuständig sind in Flensburg. Da kamen die her. Und das haben wir denen alles versprochen. Ihr kriegt diese Schulungen, wir lassen euch nicht ins kalte Wasser springen. Und die alte Anlage, das war auch ein Versprechen von mir, bleibt so lange hier am Laufen, bis die neue funktioniert und ihr damit fit seid.
Ja.
So, also wir hatten.
Also da war so eine Sicherheit dann da.
Und das war die große Herausforderung, Parallelbetrieb sicherzustellen.
Mhm.
Und da sind auch viele Prüfungen erfolgt. Können wir das überhaupt hier von der Stromleistung und was man dann da alles braucht? Weil es gibt dann Spitzen, die hatten wir vorher nie mit einer Anlage.
Ja.
So, und das sind eben Dinge, die da zu berücksichtigen sind. Und ich gebe mal ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, der schon sehr, sehr lange dabei war, hat mir gesagt, also Herr Wolters, mal ganz ehrlich, was ihr da plant mit der Anlage, ich glaube gar nicht, dass ihr die jemals ans Laufen kriegt. Digitalisierung ist immer so ein tolles Wort und Sie sagen das hier immer, wir werden jetzt digitaler Vorreiter, was wir jetzt auch sind. Ja,
mhm.
Ich glaube da alles nicht dran und ich bin so alt, also ich will mich da nicht mehr auf die neue Anlage einstellen. Ich bin noch so lange dabei, bis das dann läuft. Genau dieser Mitarbeiter ist nachher geblieben, bis er 41 Jahre voll hatte bei uns und er hat mir nachher recht gegeben, es ist nachher besser, einfacher und weniger anstrengend für ihn geworden und deshalb hat er ja die Zeit auch noch dann hier verbracht.
So voll gemacht, ja.
Ja. Und das sind so Feedbacks, da freue ich mich dann auch. Guck mal, der hat mir offen gesagt, auf mich können sie nicht setzen. So.
Ja.
Also ich habe mich da mehr darauf eingestellt, okay, mit dem wird es schwierig. So, aber dann war es nachher da und er hat es angenommen.
Mhm.
Auch mit diesem neuen Tool. Ja? Die Jüngeren haben sich dann natürlich leicht damit getan, die selber schon bei Facebook waren.
Ja,
er
klar.
War natürlich einer, der war gar nicht bei Facebook. Was soll das? Ich soll Bilder teilen, ich soll Fotos machen. Ja, aber es funktioniert und dieses Tool bis heute hat hier einen hohen Stellenwert und mittlerweile wird es eben in der ganzen Gruppe eingesetzt und genutzt.
Ja, super spannend.
Damit Wissen nicht verloren geht, weil wir verlieren immer mal Mitarbeiter nach 40 Jahren.
Das heißt,
Jahren.
Ja, stimmt, das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt, weil es natürlich auch ein Knowledge-Management-Tool ist, noch zusätzlich zur Kommunikation.
Ja, und wir haben dann eben nach wie vor unsere Meisterrunden und dann wird das mal geöffnet. Ist da noch ein offener Punkt, der noch nicht abgearbeitet ist? Man kann da ja eben viele Hinweise geben. Ich nenne das jetzt mal, früher gab es so, haben wir auch noch, ja, Verbesserungsvorschlag, da gibt es so einen Kasten, da kann man Vorschläge reingeben. Aber das Tool ist natürlich noch viel besser dafür geeignet.
Ja.
Hier, ich habe hier was festgestellt, ich hätte die Idee, wenn man das so und so macht, hätte das folgende Vorteile.
Also, das klingt sehr genial für mich.
Ja.
Wie ist das denn? Habt ihr dann so eine Systematik, wenn du gerade sagst, ja auch Wissen weitergeben, was dieses Tool auch hält, wo ihr sagt, okay, einmal im Monat gucken wir nochmal durch, was sind die wichtigsten Punkte, dass wir die irgendwo abspeichern oder nochmal als Learning reinbringen. Weil ansonsten ist es ja auch ganz oft einfach eine Riesenansammlung von Daten und dann muss ich sie irgendwann mal durchsuchen und finde nicht das, was ich möchte.
Doch, das hat auch eine Suchfunktion. Also das ist ja, das kann man eigentlich ganz schnell wiederfinden. So, ich habe das auch bei einem IFS-Audit gehabt, dass der oder die Auditorin eben nachgefragt hat, können Sie das Tool mal öffnen, dass wir mal Beispiele sehen, was waren da behandelt worden?
Ja.
Und wie ist darauf reagiert worden? So, und da wird ja immer überprüft, all das, was ihr tut, wird das denn auch dokumentiert und wird es gelebt? So, und da hilft dieses Tool enorm, wenn da ein grünes Häkchen dran ist, ja. Und wer hat es gemacht? Auch klar. Also das, damit ist alles dokumentiert. So, und das hat sich wirklich sehr bewährt. So, und wie schnell hat man dann ein Foto gemacht und sagt, hier, guck mal da, ich glaube, und das war eben auch etwas, wir wollen vorausschauend arbeiten und Instandhaltung dann machen, wenn es erforderlich ist und nicht dann, wenn man ein Zeitfenster dafür geplant hat, dann machen wir mal eine Überholung.
Ja.
Also diese zustandsorientierte Wartung ist ein Riesenvorteil gegenüber von früher.
Ja.
So, und das hast du nur, wenn du Zahlen, Daten, Fakten kriegst. Und ich bin immer noch total begeistert von diesem, ich nenne das Information Board. ich habe da nur einen kleinen Ausschnitt. Mir reicht der grobe Überblick. Und dann sehe ich ja, oh, was ist denn hier los? Dann greife ich mal vielleicht zum Hörer oder ich kann sogar oft schon sehen, was ist denn die Störquelle?
Ja.
Ja. So, und die Kollegen in der Produktion können da natürlich noch viel tiefer einsteigen. Aber eben ein Thema ist auch, ich kann auf Knopfdruck das komplette Jahr mir abrufen. Und das dauert dann 30 Sekunden, vielleicht eine Minute und ich habe alles. Den Ausschuss und wie viele Gutflaschen, nennen wir das ja, wir produziert haben, wie viel Ausschuss wir hatten. Mhm. Aber eben auch, das ist ein steigendes Thema beim Mehrwegkreislauf, wie viele Falschflaschen wir hier in unserem Leergut haben.
Falschflaschen heißt dann, weiß ich nicht, eine...
Flaschen vom Wettbewerb, auch PET-Flaschen, wir haben ja gar kein PET. Und trotzdem wird bei uns PET-Flaschen reingestellt in unsere Kisten, die hier zurückkommen. Aus der Gastronomie sind es auch schon mal Weinflaschen, die dann bei uns drin sind, wo wir dann 15 Cent Pfand bezahlt haben. Auch für die Weinflasche kriege ich derzeit nichts, kann ich in ein Altglas schmeißen. Aber das ist eben auch so ein Prozess, den wir ja haben. Wir haben nahezu 100% Recycling-Kreislauf. Das ist uns auch alles wichtig. Made in Germany. Unsere Flaschen stammen aus Deutschland. Auch hier ein Glücksfall. Früher haben wir den Ton aus dem Westerwald gekriegt für unsere Tonkrüge, die wir früher produziert haben. Jetzt ist die Grünglasflasche, die wir hauptsächlich ja produzieren als Heilwasser, kommt hier aus 35 Kilometer Entfernung aus Wirges. Kurze Transportwege. Und die Flaschen haben dann eben einen Zyklus von bis zu 50 Wiederbefüllung.
Nee. Top nachhaltig. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Wie hast du das damals gemacht, als du dieses Tool gesehen hast, das erste Mal auf einer Messe, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja.
Dann ist da natürlich, also wenn ich mich jetzt so reinversetze, immer so eine Stimme so, boah, das könnte voll was Gutes sein. Und gleichzeitig hast du ja nicht die Garantie, dass es total funktioniert. Und das ist ja das, was eine Entscheidung auch ausmacht. Also wenn ich es wie eine mathematische Gleichung lösen könnte, dann wäre es keine Entscheidung, das ist Mathe. Was hat dich dazu bewegt oder woher hast du deine eigene Sicherheit genommen, zu sagen, hey, den Weg gehen wir?
Das ist ganz einfach. Auf der Messe wurde uns dieses Tool vorgeführt. Mhm. Aus diesem Betrieb, der damals den Hasen gespielt hat. Mhm. Und da habe ich eben gesehen, was brauchen wir denn? Wir brauchen diese iPad Minis, wir brauchen WLAN und wir brauchen einen eigenen Server, auf dem das stattfinden kann. Also wir brauchen drei Dinge und diese Software natürlich. So, und die Software habe ich zum Messepreis damals gekriegt, also 50% billiger.
Mhm.
So, und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich zusammen mit meinem Betriebsleiter, der damals mit auf der Messe war, und der war auch sehr angetan, haben wir entschieden, wir wollen das. Wir nehmen das.
Mhm.
Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das Geld versenkt oder aber ich hätte es nachher, nach 20 Jahren Prüfung, hätte ich fast gesagt, nein, nach noch eingehenderer Prüfung und die EDV noch stärker mit einzubinden in den Kaufentscheidungsprozess, dann hätte ich es aber doppelt so teuer gekauft. Also ist mein Risiko eigentlich null.
Mhm.
Und der Betrag war jetzt auch nicht erschreckend hoch. Wir reden jetzt hier nicht über 100.000 Euro.
Okay.
So, also insofern habe ich gesagt, no risk, no fun. Ich finde es gut, lass es uns machen.
Mhm.
Und dann haben wir das bestellt. Und letztendlich ja auch umgesetzt. Und was haben wir geschaffen? Wir haben Menschen wie Maschinen miteinander vernetzt. Und die Idee fand ich schon toll. So, und die Menschen, gerade die Jüngeren, vernetzen sich über ganz viele Plattformen. Das ist ja nicht nur Facebook, sondern Instagram, LinkedIn. YouTube, LinkedIn und so weiter. Und das lassen wir hier zu, zum Vorteil für alle.
Ja.
So, und ich sag mal eben dieses Thema Positionierung, anders sein als die anderen. Dann hast du auch was zu erzählen und zu berichten. Und wie gesagt, ich bin ja Marketingmann. Wir haben damals eben auch etwas angeschafft mit Sensoren und Drehtellern, sodass bei uns bei der Gastronomieflasche das Etikett immer gleich ausgerichtet ist und das an unserem eingebrannten Logo auf der Facettenflasche, die wir einsetzen.
Mhm.
Das macht sonst keiner. Und ich sage das auch ganz deutlich. Jeder Controller würde diese Investition aus der Anlage streichen, weil er den Mehrwert nicht versteht. Ich als Marketingmann
verstehe den Mehrwert.
Wollte es haben und ich hatte die Macht, als Geschäftsführer es durchzusetzen.
Ja.
Und heute sind wir froh, dass wir das haben. Und auch da hat dann der Vertriebsmann beim Kunden wieder was zu erzählen, weil es differenziert uns von allen anderen.
Ja.
Und macht das Ganze wertig und nochmal zusätzlich zu dem Produkt Wasser von außen attraktiver. Das Erscheinungsbild insgesamt ist Premium. Und zu einem Gasthaus oder Restaurant oder Hotel mit 4 Sternen passt so ein Produkt eben einfach besser.
Absolut. Und das finde ich gerade auch nochmal spannend, auch im Hinblick, du als Positionierungsexperte, diese kleinen Geschichten, die wieder was sind, die du dann deinen Verkäufern mitgeben kannst, dass sie was zu erzählen haben im Außendienst, dass sie dann sagen können, hey, hier diese Kleinigkeit, das macht das nochmal besonders oder auch die Nachhaltigkeit.
Ja, das ist eben genau das Thema. Du hörst heute überall, Storytelling ist der Türöffner. Und viele müssen sich was überlegen, um eine Story zu erzählen zu können. Und bei uns ist alles authentisch, glaubwürdig vorhanden seit 1742.
Aber das ist genau dieser Gedanke, den ich gerade greife. Die Sachen sind da und du erzählst das, was da ist, aber du erschaffst auch etwas, was da ist. Also es, zum Beispiel diese neue nachhaltige Anlage, das ist ja wieder etwas aus den Werten von Staatlich Fachingen heraus erschaffen,
ja.
Was aber auf die Geschichte einzahlt. Aber nicht irgendwie, ich erzähle einfach eine Geschichte und versuche mir irgendwas aus den Haaren zu ziehen, sondern genau. Es ist was von ein Fundament da. Und es fängt an, nicht mit der Geschichte zu erzählen, sondern es fängt an, damit das Fundament zu bilden.
Ganz klar, Positionierung heißt auch, auf Dinge zu verzichten.
Mhm.
So, und da stehe ich hier auch für. Wir machen kein PET. Wir machen kein PET-Mehrweg, wir machen aber auch kein PET-Einweg.
Ja.
Obwohl das der größere Markt ist. Die Verlockung ist ja immer da, mach das, was größer ist. Und manchmal ist genau die Entscheidung, nein, wir differenzieren uns dadurch, dass wir rein auf Glas-Mehrweg setzen, keinen Einweg anbieten und auch kein PET, obwohl PET einen großen Vorteil hat, und das ist das Thema Gewicht.
Mhm.
Ja, so, und wir haben hin und wieder auch Anfragen, gerade von älteren Verbrauchern, ja, ach, die Flaschen werden mir allmählich zu schwer zum Tragen, der Kasten ist so schwer. So, könnt ihr nicht auch Plastikflaschen anbieten? Ja, wir könnten es vielleicht, aber wir wollen es nicht. Und das ist eben, was die anderen Käufer schätzen. Wir bleiben bei unserem Qualitätsbewusstsein und wir finden eben so ein Produkt, was wir hier anbieten, die heute am besten dafür zur Verfügung stehende Verpackungsart ist Glas. Und wir haben auch diesen hochwertigen Verschluss. Made in Rheinland-Pfalz. Und da bin ich wieder beim Thema, dass
regional.
Wir, ja, aus Deutschland. So, andere Wettbewerber kaufen in Portugal, Polen. Ich weiß nicht, wo sie sonst noch alles einkaufen, weil es billiger ist. Und wir haben es ja gerade erlebt, durch den Ukraine-Krieg, dass ein komplettes Glaswerk mal zerstört worden. Und wer hat da gekauft? Die Global Player. Und das sind InBev und Coca-Cola.
Ja.
So, und die drängten dann auf den deutschen Markt, weil sie brauchten Flaschen. So, und jetzt kommen die Großkonzerne und versuchen eben uns kleine Familienunternehmen dazu verdrängen und zahlen jeden Preis. Und damit, das hatten wir auch das Problem, sind die Preise um 40-50% gestiegen für Neuglas. Das gleiche vorher, aber 50% teurer. So, können wir das an den Endverbraucher so weitergeben? Nein. Ist leider so.
Ja, da kommen die großen Herausforderungen dann, die immer wieder sind. Ich meine, es gibt ja immer wieder Stolpersteine, die einem in den Weg geschmissen werden. Wie gehst du dann bei sowas um?
Bei was jetzt?
Jetzt zum Beispiel in dieser Situation, die du gerade konkret genannt hast, mit das Glas wird teurer, in der Kommunikation mit der Belegschaft, aber auch in der Kommunikation nach außen.
Ganz offene Kommunikation hier im Unternehmen. Allen ist bekannt, dass wir da große Veränderungen haben auf der Kostenseite. Das Thema betrifft ja auch Strom und Wir haben eine Gasdirektbefeuerung für unsere Flaschenreinigungsanlage. Gas ist extrem teuer geworden. Mhm. Und ich sage dann, Gott sei Dank haben wir die neue Anlage. Hätten wir noch die alte Konstellation vorher, wir hatten einen Dampfkessel, der stand ganz weit weg von der Flaschenreinigungsanlage. Da hast du noch einen Verlust von Gas und vor allem von Temperatur aufgrund der Wegstrecke. Mhm. Stell dir vor, wir wären in der alten Situation. Dann würden wir pleite gehen. Jetzt haben wir ein Problem, ja, aber wir werden dieses Problem überleben. Mhm. Und wir werden daran arbeiten, uns noch besser aufzustellen. Und das ist eben, wir wollen kontinuierlich besser werden.
Ja, ich habe gerade gedacht, dieses kontinuierliche Wandel, also es ist ja auch Wachstum und Leben. Also im Endeffekt, wenn dieser Change nicht gemacht wird, dann haben wir ein Riesenproblem. Also nicht nur hier bei Staatlich Fachingen, sondern allgemein jedes Unternehmen, wahrscheinlich auch jeder einzelne Mensch.
Nee, also das ist eben nachweisbar und das dokumentieren wir auch. Und das ist wieder Transparenz und Glaubwürdigkeit auch gegenüber unseren Käufern. Wir haben eine eigene Webseite gebaut, www.fachingen.de Nachhaltigkeit. Da kann man alles nachlesen, wie wir uns auch entwickelt haben. Ja. Seit 2018 bis heute mit der neuen Anlage. Und das hat nicht nur was mit Stromverbrauch, Gasverbrauch zu tun, sondern auch Trinkwasserverbrauch. Wir haben alles deutlich reduziert, von teilweise bis zu 50%. Sondern das war nur möglich, indem wir eben große Schritte gegangen sind und keine kleinen.
Jetzt interessiert mich natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, beziehungsweise ein angrenzendes Thema, Mitarbeitergewinnung zu Zeiten des Fachkräftemangels. Wie gehst du hier vor?
Bei uns ist der Vorteil, wir haben viele, wo sowohl der Vater oder aber auch der Onkel hier arbeiten und der Nachwuchs kommt auch zu uns. Warum? Weil Papa oder Mama oder Onkel sagt, Fachingen ist ein toller Arbeitgeber und hier macht es Spaß und wir haben auch ein tolles Produkt. So, und ein Beispiel zum Beispiel ist, nach über 40 Jahren hat unser Leiter Logistik uns verlassen, weil er in Rente gegangen ist und seine Stellvertreterin wollte eigentlich auch in Rente, aber als sie erfahren hat, dass sich quasi auf die Stelle die Tochter ihres ehemaligen Chefs oder Vorgesetzten beworben hat. Und die kannte sie ja noch als kleines Kind. Ja. Und die sagte, die hat doch damals hier schon bei mir am Schreibtisch gestanden. Ach, für die Lisa? Gut, da hänge ich noch mal ein Jahr dran und arbeite die ordentlich ein. Und dann kann die das ja dann werden.
Also auch hier einen sehr familiären Zusammenhalt, auch in der Belegschaft zusammen. Also ein sehr kollegiales Verhältnis, was mich zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen führt. Mhm. Ich habe vorher schon gehört, Nachhaltigkeit ist ein großer Wert. Mhm. Jetzt höre ich hier aus der Geschichte heraus auch dieses uns miteinander unterstützen, wir stehen füreinander ein. Was sind denn die großen Werte bei euch in der Unternehmenskultur?
Also dieser Familienwert hat auch einen hohen Wert. Mhm. Deshalb beispielsweise, wir haben hier einen Elektriker, der seit einigen Jahren jetzt dabei ist, glaube ich seit 10 Jahren. Wir hatten eine Teilzeitstelle zu vergeben. Seine Frau hat sich beworben und sie ist es auch geworden. Die beiden haben aber nach, glaube ich, einem halben Jahr sind sie dann Eltern geworden. Habe ich gedacht, oh, so ein Mist. Hätte sie doch vielleicht jemand anders genommen. Aber die Zeit haben wir überbrückt, sie ist wieder da und wir richten das so ein, dass das mit dem Kind und den beiden auch funktioniert und wir nehmen da auch ein bisschen Rücksicht drauf, dass das funktioniert. Mhm. So, und das andere Beispiel ist eben, der Vater ist seit vielen Jahren hier, der Sohn hat sich beworben, ist jetzt Staplerfahrer, macht aber jetzt eine Weiterbildung, weil wir werden in circa 1,5-2 Jahren einen Mitarbeiter auch verlieren, der in Rente geht, der hier eben auch die Stapler repariert. Mhm. Und wir werden diesen jungen Mann qualifizieren, dass er ihn dann sozusagen ersetzen kann und auch die Qualifikation dafür hat und die Berechtigung. Es gibt ja immer viele Auflagen von den Behörden, das kann nicht jeder, darf das dann unterschreiben, sondern er muss ja auch die Qualifikation dafür haben. Und wir haben eben auch viele junge Leute hier ausgebildet mit einer Meisterschule, die wir dann eben auch bezahlen. Und so ist es eben auch gekommen. Wir haben jetzt 2 Getränkebetriebsmeister. Der eine ist Leiter der Herstellung, der andere ist sein Vertreter. Die sind noch jung, die sind Anfang 30, haben aber eine Riesenverantwortung, werden vom Team akzeptiert, weil sie eben auch schon lange dabei sind und man sich kennengelernt hat und eben ganz wichtig das Thema Verlässlichkeit und man ist, obwohl sie jetzt Vorgesetzte sind, die sind bodenständig geblieben und die würden auch mit ihren Kollegen noch nach wie vor gemeinsam grillen und sowas machen wir hier natürlich auch.
Das heißt, was ich gerade raushöre, so zwischen den Zeilen ist, dass die Fluktuationsrate recht gering ist.
Ja.
Und aus meiner Perspektive hat das immer sehr viel mit dem Unternehmenskultur zu tun, das, was du ja auch gerade hergeleitet hast, wo die gute Kommunikation drin steckt, wo auch die Verlässlichkeit, das Vertrauen drin steckt. Und wie gelingt es euch, ich formuliere die Frage um, so eine gute Atmosphäre ist ja auch eine Magnetwirkung nach draußen. Für neue Mitarbeiter jetzt auch gar nicht unbedingt wo die Eltern schon da arbeiten, sondern auch für Freunde oder Bekannte, also einfach im Umkreis. Wie ist es bei euch mit dem Thema Fachkräftemangel? Spürt ihr das oder ist das etwas, wo du sagst, ja, kann ich voll abdecken aufgrund auch dessen, dass wir so kulturell gut aufgestellt sind?
Also wir haben in den letzten 3 Jahren einige Stellen neu besetzen dürfen, aber auch müssen.
Ja.
Weil eben Mitarbeiter altersbedingt dann ausgeschieden sind und in Rente gegangen sind. Und auch da haben wir jetzt sozusagen viele junge Leute hier im Unternehmen, was das Durchschnittsalter dann auch wieder ein bisschen nach unten bringt. Und tatsächlich ist es so, dass viele sich bewerben aufgrund eines Mitarbeiters, der denen gesagt hat, übrigens, wir suchen da jemanden. Und so sind bei uns tatsächlich 3 Stellen besetzt worden, die sich alle irgendwoher kennen, aus einem Tennisverein oder vom Fußball her oder aus sonst einer Gemeinschaft aus einem Ort.
Also es hat eine sehr gute Außenwirkung.
Ja, so und dann sind die hier vorstellig geworden, haben sich beworben auf die Stelle, jetzt haben die den Vorteil, sie sind auch von dem Kollegen oder der Kollegin, also einem Mitarbeiter, empfohlen worden. Ja? Und wenn mir einer sagt, auf die Person kannst du dich verlassen, ich kenne dich schon seit 15 Jahren oder wir sind auch schon mal zusammen in Urlaub gefahren oder so, dann hat das eine Relevanz bei mir.
Ja.
Ja? Und wie gesagt, wir haben allein 3 Stellen so besetzt. Und die eine habe ich ja gesagt, das ist die Frau eines Mitarbeiters. Wir haben aber eben auch damals bei der Stellenbesetzung den Sohn dann genommen und das haben wir schon mehrfach getan. Also wir haben hier viele, wo eben 2 oder ein Name kommt sogar 3-mal vor, weil jetzt der Cousin auch noch da, spannend. Der macht hier eine Ausbildung. So, und das ist eben, wir bilden halt auch aus und in aller Regel können wir diese Mitarbeiter, die wir ausbilden, nachher auch nutzen. Also weiter beschäftigen und damit auch weiterentwickeln.
Ja, sehr so. Cool.
Aber wir haben zum Beispiel auch eine Frau in der Produktion, die die Ausbildung hier gemacht hat. Und jetzt eben voll im Prozess integriert ist und auch eine hohe Akzeptanz genießt.
Ich habe noch 3 abschließende Fragen. Die erste ist tatsächlich nochmal dieser Schwank auf Katjes zurück.
Ja.
Weil du ja auch gesagt hattest, damals habt ihr ja auch diese Heidi Klum Werbung gemacht.
Ja.
Und jetzt möchte ich natürlich ein paar Insights aus dieser Werbeerfahrung haben. Weil das ist tatsächlich eine Werbung, obwohl ich selten fernschaue, die mir absolut in Erinnerung ist, wie es so zwischen den Zehennägeln die Katjes Gums sind. Erzähl doch einfach mal so ein, 2 Schwanks daraus.
1, 2 Schwanks heraus. Ja, wir haben damals eine Pressemitteilung herausgegeben auf unserem Briefpapier, dass Heidi Klum sich von ihrer Mutter 3 Dinge nach New York immer schicken lässt. Das eine war, glaube ich, Leberwurst, Katjes Kinder, das Lakritz und das dritte weiß ich schon gar nicht mehr. So, und daraufhin hat sich der Vater von Heidi Klum gemeldet, ob er uns verklagen müsste. Wir können ja nicht einfach schreiben, dass Heidi da Katjes verwendet, auch wenn es stimmt. So, und aus diesem Gespräch ist dann entstanden, dass er mir gesagt hat, Heidi wird vertreten durch Model Management, Heidi Groß in Hamburg. Ich soll da mal Kontakt aufnehmen. Das wäre doch eine gute Idee, dass die Heidi den Stefan Raab ablöst bei Katjes als Testimonial. So, und den Rest kennst du. Sie ist es dann nachher geworden. Und 2 Dinge kann ich zu dir sagen. Das eine war, wir haben damals ein Pre-Production-Meeting gehabt und das hat dem Star zuliebe in London stattgefunden. Und es war eine Taxifahrt, glaube ich, von MTV zu einer Radiostation. Und dort haben wir den Spot kurz besprochen, der ihr vorlag. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, Katjes Yes, Yes, Yes zu singen. Was wir eigentlich mal neu vertont hatten mit Dieter Bohlen und der Melanie Thornton, die leider dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. So, und Heidi hat gleich gesagt, ja, das mache ich. Ich habe eine schöne Stimme. Und soweit ich weiß, hat sie jetzt auch ein neues Lied rausgebracht, irgendwas mit Sunglasses.
Ja, stimmt.
So, und das Zweite, was ich dir sagen kann, ja, dieser Spot Joghurtgums zwischen den Zähnen, der sehr polarisiert hat, aber damit auch eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir hatten ein Fußmodel engagiert für den Dreh. Und Heidi hat gesagt, nö, das mache ich selber, ich habe schöne Füße.
Also eine schöne Stimme auch, und schöne Füße.
Auch da authentisch war, es waren ihre Füße. Und was nachher wirklich großartig war, sie war bei Beckmann. Und Beckmann hat auf diese Szene aus dem Spot angespielt. Und sie hat gesagt, ach, das können wir doch auch. Lass uns zwei, ich habe eine Tüte Joghurtgums bei. Und dann haben die Szene nachgestellt, live im Fernsehen, mit einer Riesenreichweite damals bei Beckmann. Mehr geht nicht. Also wir mussten damals die Werbung vom Sender nehmen, weil sie so erfolgreich war und wir mit Joghurtgums gar nicht mehr nachkamen in der Lieferung.
Verrückt.
Verrückt, aber wahr. Und damals ist dann eben Heidi auch gekommen. Wir haben zwei neue Anlagen aufgebaut und sie hat jeweils die Anlagen eingeweiht. Und was zunächst von den Mitarbeitern nicht so, weil wir hatten eigentlich Familienfeier und viele waren skeptisch, jetzt geht die Familienfeier unter, weil da der Star kommt und das wird ja alles ganz grausam. Nein, nachher waren sie alle glücklich, zufrieden, sie hat Autogramme gegeben, sie war nahbar, sie wurde von allen geliebt. Großartig.
Das klingt
gehörte
toll.
Gehörte zur Familie.
Ja, das ist schön, das finde ich ist auch nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise der Star, also von Heidi Klum jetzt als Star. Ich kenne die auch nur aus Instagram und aus dem Fernsehen und so. Und dann solche Geschichten zu hören, finde ich immer, macht ja menschlich.
Ja. Und sie hat damals einen Wunsch gehabt. Sie wollte mal einen Karnevalsumzug mitmachen. Und das hat sie dann in Bergisch Gladbach gemacht. Und da wurde tatsächlich kleine Tüten Joghurtgums dann auch vom Wagen von ihr
geschmissen.
Ja.
Ja, herrlich.
Ja. Ja, schöne Zeit.
Das glaube ich. Frage. Die zweite Frage, Heiner. Gibt es eine Frage, das ist die Frage, die ich immer stelle, um dir nochmal die Gelegenheit zu geben, etwas zu sagen, was ich jetzt noch nicht gefragt habe und du aber sagst, hey, das möchte ich unbedingt platzieren, das ist mir wichtig.
Ja, also Führung ist etwas, was nicht einfach ist. So, aber tatsächlich ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man Mensch bleibt. Und sich auch in andere hineinversetzen kann. Ich glaube, Empathie ist was ganz Wichtiges. Versuch dich auf den Stuhl des anderen zu setzen. Was bedeutet das jetzt für den, dass du eine Veränderung herbeiführst? Und dann eben Kommunikation. Nimm den Menschen ein wenig die Ängste und Sorgen. Sie werden es nicht zu 100% annehmen können, aber du reduzierst die Ängste damit schon mal zur Hälfte. So, und wenn du weiter dann Vertrauen aufbauen kannst und nachher auch den Beweis lieferst, und das ist eben, wenn du dich da vor die ganze Belegschaft hinstellst und sagst, ich baue hier nicht einen Arbeitsplatz ab. Aber euer Arbeitsumfeld wird sich verändern, weil wir nutzen jetzt digitale Technik und wir nutzen diese Vernetzung und wir schaffen uns einen Wettbewerbsvorteil, weil wir die besseren Informationen haben als die anderen und zwar in schnellerer Zeit und auf die besseren Daten auch wieder planen können. Das hat ja auch für Neuglasentscheidungen einen wesentlichen Faktor. Nehme ich Vergangenheitswerte an und rechne da immer einen Prozentsatz drauf? Oder weiß ich tatsächlich, wie viele Flaschen gehen im Produktionsprozess kaputt? Wie viele Flaschen haben ihr Lebensalter erreicht und werden deshalb aussortiert durch den Flascheninspektor? Plus die Information, wie viele Fremdflaschen haben wir eigentlich drin? Und wenn du diese drei Werte hast, dann hast du eine bessere Entscheidungsgrundlage. Und dann fühlen sich auch alle mitgenommen und auch wohl, dass wir hier die besseren Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. So, und ansonsten Kommunikation auf Augenhöhe. Also ich bin ein Chef, den, da kannst du anklopfen und einfach reinkommen. Oder auch mal fragen, ich hätte gerne mal ein Gespräch, wann hätten sie Zeit? Gelingt. So, und natürlich habe ich die engste Zusammenarbeit mit meinem Marketingleiter, meinen Vertriebsleuten, aber ich bin auch einer, der jeden Tag, wenn er hier ist, gerne durch den Betrieb geht und eben auch gesehen wird. Der interessiert sich für mein Arbeitsumfeld und vielleicht sieht er auch was. Und ich bin ansprechbar.
Ja, das sind aus meiner Erfahrung auch wirklich die wichtigsten Schlüsse. Also auch gerade durch den Betrieb gehen, ansprechbar zu sein, zuzuhören und da Präsenz zu zeigen, aber halt auch wahrhaftige Präsenz zu zeigen. Das macht aus meiner Sicht bei vielen Unternehmen einen großen Unterschied, wenn das gemacht wird, absolut. Noch eine letzte Frage. Mhm. Was würdest du, wenn du in so eine Zeitkapsel reisen könntest und zurück zum Heiner, der jetzt gerade so frische 20 ist, was würdest du ihm mitgeben, wenn du ihm einen Satz sagen darfst?
Du schaffst das. Alles ist möglich. Vertrau dir.
Das ist ein Gänsehaut-Schlusswort.
Mehr als ein Satz. Ne?
Das ist in Ordnung. Wir machen einfach ein Komma zwischen.
Normalerweise sage ich ja, ne? Ich liebe, was ich tue für Menschen, die lieben, was ich für sie tue.
Sehr schön. Heiner, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir für die Einladung zu diesem Podcast und wünsche dir natürlich damit ganz viel Erfolg. Und dass du viele Zuhörer und Zuhörerinnen an dich bindest, denn das ist wichtig, um auch Kontinuität zu haben.
Absolut.
Und jetzt trinken wir noch ein Wasser.
Genau, jetzt trinken wir noch ein Wasser.
Und gleich trinken wir noch einen Kaffee gemeinsam. Und ich danke, dass
so
du
das.
Den Weg nach hier auf dich genommen hast, um heute mich zu interviewen. Vielen herzlichen Dank.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.